Die deutsche Politik wurde Ende letzten Jahres durch ein überraschendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe in eine Krise gestürzt.
Das Bundesverfassungsgericht hat den Finanzplänen der Regierung einen massiven Dämpfer versetzt. Karlsruhe erklärte heute den zweiten Nachtragshaushalt 2021 für nichtig und gab einer Klage der Unionsfraktion statt.
Der Ampelkoalition. Das Urteil wies den Haushalt für 2024 zurück, 6 Wochen bevor das Jahr losging. Der Grund dafür: eine verfassungswidrige Umwidmung von Mitteln. Anders gesagt, eine kreative Buchführung, die es der Regierung ermöglichen sollte, einige ihrer wichtigsten Prioritäten zu finanzieren, ohne die Schuldenbremse zu überschreiten. Kurz zusammengefasst: die Schuldenbremse ist ein finanzpolitisches Instrument, das seit 2009 im deutschen Grundgesetz verankert ist. Sie begrenzt, wie viele neue Schulden die Bundesregierung jedes Jahr aufnehmen darf. Konkret ist festgelegt: die Neuschulden dürfen nicht mehr als 0,35 des BIP betragen. Sie enthält jedoch eine Ausnahmeregelung für Notsituationen. Die griff, als die Corona-Pandemie ausbrach. Damals durfte die Regierung durch die Regelung die strenge Schuldengrenze überschreiten und zusätzliche Kredite aufnehmen, um die Krise besser zu bewältigen. Nach dem Ende der Krise waren 60 Milliarden Euro an Notkrediten in diesem Sondertopf übrig. Die Bundesregierung beschloss, diese Summe für den sogenannten Klima- und Transformationsfonds umzuwidmen. Damit sollten etwa die veraltete Infrastruktur der Deutschen Bahn modernisiert und viele Projekte der Energiewende finanziert werden. Doch es kam anders. Das Bundesverfassungsgericht kippte im November 2023 den Beschluss mit einschneidenden Folgen. Es entstand ein Loch von 17 Milliarden Euro im Haushalt 2024 und der Regierung fehlte plötzlich das Geld für die Finanzierung wichtiger Klimaschutzmaßnahmen. Das Urteil stellt nicht nur die Haushaltspolitik der vergangenen Jahre, sondern auch die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Schuldenbremse grundsätzlich in Frage. Ursprünglich zur Sicherung der finanziellen Stabilität Deutschlands gedacht, scheint die Schuldenbremse das Land nun ganz grundsätzlich auszubremsen und steht im Mittelpunkt einer heftigen Debatte. Auf der einen Seite erschwert die Schuldenbremse, so wie sie vom Gericht verstanden wird, die Finanzierung der notwendigen Zukunftsinvestitionen. Auf der anderen Seite besteht aber ein breiter Konsens darüber, dass jetzt umfangreiche öffentliche Investitionen getätigt werden müssen. Ist also eine Reform der Schuldenbremse notwendig? Und wie kann Deutschland wirtschaftlich gesund bleiben und gleichzeitig ökologischen, sozialen und infrastrukturellen Herausforderungen begegnen? Das war das Thema einer Online-Podiumsdiskussion, die im Februar stattfand. Sie stand unter dem Titel »Was schulden wir der Zukunft? Schuldenbremse und Zukunftsinvestitionen«. Und das ist auch das Thema des heutigen Böll Fokus. Mein Name ist Vincent Lindig. Schön, dass ihr zuhört.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Moderiert wurde das Gespräch vom Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, Jan-Philipp Albrecht. Wie er in seinem Eröffnungsstatement betonte, gehe es in der Debatte zur Schuldenbremse um zwei Prioritäten. Zum einen die Finanzstabilität und die Beherrschbarkeit der Schulden. Zum anderen die Notwendigkeit von zukunftsweisenden Investitionen. Bei beiden Themen stelle sich die Frage nach der Generationengerechtigkeit.
Also einerseits gilt es, den zukünftigen Generationen nicht diesen riesen Schuldenberg zu überlassen und eben auch eine Stabilität der Staatsfinanzen zu gewährleisten. Und andererseits gilt es aber natürlich, den zukünftigen Generationen, den jungen Menschen, die in Zukunft auch politische Verantwortung tragen, nicht eine Infrastruktur zu hinterlassen, mit der man eigentlich nicht mehr arbeiten und auch nicht mehr ordentlich leben kann.
Jens Südekum ist Professor für International Economics an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Er wies darauf hin, dass die Schuldenbremse ganz im Sinne des Gedankens eingeführt wurde, Ungerechtigkeit zwischen den Generationen zu verhindern.
Dahinter steht ja die Vorstellung, wir Ökonomen nennen das den sogenannten Deficit Bias, also dass Politiker in hier und jetzt, wenn sie die Möglichkeit haben, auf Staatsverschuldung zurückzugreifen, dass sie das komplett schmerzbefreit tun werden, Schulden machen, damit aktuell in hier und jetzt Programme finanzieren für ihre Wählerklientel, damit dann die nächste Wahl gewinnen und die Kosten einfach der zukünftigen Generationen aufbürden. und damit dann auch Wählerinnen und Wähler, die heute noch gar nicht mit am Tisch sitzen. Und die Idee der Schuldenbremse ist, das muss von vornherein verhindert werden. Also das heißt, heutige Politikergenerationen dürfen gar nicht die Möglichkeit haben, Politik mit diesem Deficit-Bias zu machen.
Er weist jedoch auch auf einen interessanten Fehler in dieser Logik hin.
Wenn man jetzt daran glaubt, dass Politikerinnen und Politiker wirklich genau so ticken, dann ist es aber so, dass die Schuldenbremse, sagen wir mal, das eine Problem löst, aber das andere Problem nicht lösen wird. Nämlich, wenn Politiker tatsächlich so sind, dann werden sie nie im Leben irgendwelche Zukunftsausgaben tätigen. Dann werden die nicht in Infrastruktur, in Klimaschutz investieren, weil ihre heutigen Wählergruppen sich dafür nicht interessieren. Und daran sieht man schon, dass die Schuldenbremse sozusagen verkürzt ist. Wenn man wirklich dieses Generationengerechtigkeitsproblem adressieren will, kann man es nicht dadurch tun wie die Schuldenbremse, dass man einfach Staatsverschuldung mehr oder weniger komplett verbietet, sondern man müsste dann eben eine Regel finden, dass man sagt, Staatsverschuldung ist in Ordnung, aber nur dann, wenn die Erträge der Politik auch in der Zukunft liegen, dass da sozusagen eine Kongruenz ist zwischen dem Nutzenhorizont und dem Finanzierungshorizont.
Mit anderen Worten, Staatsverschuldung ist sinnvoll, wenn so Investitionen für künftige Bedürfnisse finanziert werden. Dadurch fallen zwar die Kosten in der Zukunft an, aber eben auch der Nutzen aus diesen Kosten. Doch das Gerichtsurteil und die Art und Weise, wie das Gesetz zur Schuldenbremse derzeit formuliert ist, verbieten die Aufnahme von Krediten über das gesetzliche Limit hinaus. Und das unabhängig von ihrem Nutzen für die Zukunft.
Damit haben wir eben das Problem, dass einfach auch ganz systematisch Zukunftsaufgaben und Investitionen einfach einem Bias unterliegen und zu wenig getätigt werden. Und aus diesem Dilemma müssen wir raus. Und das ist, würde ich sagen, der Hintergrund der aktuellen Diskussion.
Ein weiterer Fehler in der Logik der Schuldenbremse: Sie impliziert, dass man Geld spart, wenn man sich heute kein Geld leiht. Doch das ist angesichts der Klimakrise schlichtweg nicht der Fall. Claudia Kempfert ist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am DIW Berlin und Professorin an der Leuphana-Universität. Sie betont, dass sich die Kosten für die Klimanachhaltigkeit radikal ändern würden, je nachdem, wann wir die Maßnahmen ergreifen.
Am Ende wird es immer teurer, je länger wir warten. Und die Kosten, die entstehen auf der anderen Seite durch den Klimawandel, die dürfen wir auch nicht verschweigen, die jetzt immer weiter zunehmen. Also auf der einen Seite müssen wir Geld bereitstellen, um jetzt diese ganzen Klimawandelkosten zu bezahlen. Da müssen wir uns anpassen an den Klimawandel, was ja auch nochmal wieder Geld kostet. Und wir müssen endlich beginnen, diese Transformation, die wir schon lange kennen, umzusetzen. Und da kann man nur sagen, gerade was die Transformation angeht, es wird immer billiger, je effizienter wir sind. Also je mehr wir investieren in das Energiesparen, je eher wir Ökostrom auch einsetzen, desto billiger wird es. Je verschwenderischer wir sind, und aktuell sind wir noch immer sehr verschwenderisch im konventionellen Energiesystem, desto teurer wird es.
Interessant an der Schuldenbremse ist, dass sie eine Ausnahmeregelung für Notsituationen enthält. Deshalb konnte die Regierung in der Corona-Krise mehr Schulden aufnehmen. Doch sollte die Klimakrise nicht auch als Notfall betrachtet werden? Und wenn ja, ist dann eine Reform der Schuldenbremse überhaupt erforderlich, um die notwendigen Schritte zur Bekämpfung des Klimawandels zu unternehmen? Ann-Kathrin Kaufold, Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Also von der Schuldenbremse darf abgewichen werden. Man darf kreditfinanzierte Ausgaben tätigen bei sogenannten außergewöhnlichen Notsituationen und bei Naturkatastrophen. Und ich glaube, für Klima ist vor allen Dingen die außergewöhnliche Notsituation interessant. Und bis zur Entscheidung aus dem November gab es keine verfassungsgerichtliche Rechtsprechung dazu. Hat sich das Verfassungsgericht also im November erstmals dazu geäußert und das interpretiert, was das heißt. Und was sagen Sie, was heißt das? Außergewöhnliche Notsituationen, sagen Sie, sind Schadensereignisse von großem Ausmaß. Das würde jetzt auch auf Klimakrise sofort passen. Dann ist interessant zu sehen, welche Beispiele Sie nennen. Beispiel Unfall in einem Kernkraftwerk. Sagen aber nicht nur das, sondern Sie können auch sowas einbeziehen wie exogene Schocks. Und ohne dass das jetzt im Urteil näher ausgeführt würde, denke ich, ist damit sowas gemeint wie Lehman Brothers Pleite, also die weltweite Finanzkrise. Das ist das, was Sie sagen, ist eine außergewöhnliche Notsituation. Diese außergewöhnliche Notsituation bzw. ihre Behebung muss sich der Kontrolle des Staates entziehen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem es bei Investitionen für Klimaschutz besonders schwierig wird, weil das Gericht sagt, dieses muss sich der Kontrolle des Staates entziehen, heißt, es braucht einen Moment der Unbeherrschbarkeit für den Staat. Die Idee ist, alles, was ich vorhersehen kann, was ich weiß, dass es passieren wird, das kann ich auch anders finanzieren als mit Schulden. Da muss ich halt Steuern erhöhen oder Ausgaben kürzen. Nur dann, wenn es so plötzlich über mich kommt, dann darf ich eben davon abweichen. So ist jetzt die Interpretation des Bundesverfassungsgerichts, wie es jetzt ist. Und Sie sagen ausdrücklich, ich zitiere nochmal den Satz, die Folgen von Krisen, die lange absehbar waren oder gar von der öffentlichen Hand verursacht worden sind, dürfen nicht mit Notkrediten finanziert werden.
Und natürlich ist die Klimakrise nichts, das plötzlich über uns gekommen ist. Auch nicht die Tatsache, dass wir massive Investitionen brauchen, um sie zu bewältigen. Aber die Entscheidung des Gerichts bedeutet nicht, dass die Regierung von ihrer Verantwortung befreit ist, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
Andererseits sagt die Verfassung natürlich, ihr müsst das Klima schützen. Zur gleichen Zeit und mit der gleichen Dringlichkeit, sagt es die Verfassung.
Für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden massive Veränderungen in fast allen Bereichen der Wirtschaft und des täglichen Lebens erforderlich sein. Und natürlich ist es unmöglich, diese Veränderungen ohne große staatliche und private Investitionen durchzuführen. Claudia Kempfert nannte einige der wichtigsten Maßnahmen, in die wir dringend investieren müssen.
Wenn wir dann wirklich Prioritäten haben, stehen die erneuerbaren Energien immer ganz oben, die auszubauen an erster Stelle, weil wir brauchen sie für alles, für den Ökostrom, für die Wärmepumpe, für den Ökostrom, für das Elektrofahrzeug oder die Bahn, die wir damit antreiben. Also diese Dinge sind wirklich zentral. Und die anderen, die dann kommen, sind alles, was da dran hängt. Brauchen wir dezentrale Verteilnetze, brauchen wir dezentrale Speicher, brauchen wir die Gebäudeenergie, die umgestellt werden muss. Das sind die prioritären Aufgaben, damit wir die Energiewende, diese Transformation gerade auch für die Industrie erfolgreich umsetzen.
Ann-Kathrin Kaufhold hat eine interessante Metapher für die aktuelle Situation, in der wir dringend massiv neue Investitionen brauchen, uns aber dagegen entscheiden.
Wenn wir nur den Wettlauf nehmen oder die Reise, dann würde ich sagen, sind wir im Moment mit einem Fahrrad mit platten Reifen unterwegs. Wir können jetzt anfangen und das immer wieder aufpumpen und dann 100 Meter weiter hecheln und wieder stehen bleiben und wieder aufpumpen, weil wir denken, wenn wir das Rad wechseln, dann dauert das zu lang, das ist zu aufwendig, das lohnt sich nicht. Ich halte das, würde das für absolut falsch halten, sondern man braucht jetzt einen mutigen Schritt. Es reicht ja auch nicht nur, dass wir all das, was wir an Infrastrukturinvestitionen in den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt haben, aufholen, sondern Transformation meint ja, wir müssen ein weit darüber hinausgehen schaffen. Deshalb finde ich es unbedingt, dass es jetzt, also aus meiner Sicht, erforderlich und eben verfassungsrechtlich auch möglich. Es braucht nur nach meinem Dafürhalten eine Verfassungsänderung. Man kann das nicht einfach jetzt so, ist, glaube ich, niemandem mitgeholfen, zu versuchen, das da jetzt reinzudrücken, um es untechnisch zu formulieren. Aber das brauchen wir und wir brauchen massive Investitionen.
Wie wir gesehen haben, hat die Schuldenbremse zu einer hitzigen Debatte in Deutschland geführt. Nicht nur zwischen den Koalitionspartnern in der Regierung, sondern auch in der Öffentlichkeit. Jens Südekum sieht allerdings eine breite Akzeptanz für einen Umschwung.
Ich glaube, mittlerweile hat sich ja die Debatte schon so entwickelt, dass die allermeisten sehen, wir können wahrscheinlich nicht einfach so weitermachen wie jetzt. Ja, also es einfach bei der aktuellen Schuldenbremse belassen, dann werden wir absehbar die Aufgaben, die vor uns liegen, die großen Herausforderungen nicht stemmen können. Das heißt also, die meisten würden ja mittlerweile zustimmen, international sowieso, aber mittlerweile auch national, dass es eine irgendwie geartete Reform braucht.
Aber auch eine dringend nötige Reform lässt sich politisch nicht leicht durchsetzen. Über die politische Durchsetzbarkeit einer Änderung der Schuldenbremse haben wir mit Andreas Audretsch gesprochen. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion und zuständig für die Themen Haushalt, Finanzen, Wirtschaft, Arbeit und Soziales. Er stimmt zu, dass in Deutschland massiv investiert werden muss und das nicht nur wegen des Klimawandels.
Wir haben riesige Investitionsbedarfe in Deutschland und die speisen sich aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Zum einen ist in den letzten Jahren viel zu wenig investiert worden. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel eine Infrastruktur haben, die marode ist, und das ist ein Hemmnis für die Wirtschaft. Wir haben Schulen, durch die das Wasser tropft. Wir haben Straßen und Infrastruktur vor Ort, die Schlaglöcher haben. Wir haben Krankenhäuser, in die investiert werden müssten, wo es um Uninfrastruktur geht. Das heißt, wir haben einen hohen Investitionsbedarf, was die Infrastruktur angeht. Und wir haben gleichzeitig eine Klimakrise, die dazu führt, dass wir investieren müssen in Zukunftstechnologien. Und wenn man all das zusammennimmt, dann wird erkennbar, dass wir einen enormen Investitionsbedarf haben und einen enormen Investitionsstau haben. Und ich bin froh, dass sich immer mehr Menschen und immer mehr, ob das in der Wissenschaft ist, ob das in der Politik ist, ob das bei den Gewerkschaften ist, ob das bei den Unternehmen ist, mittlerweile auch ganz klar dazu positionieren und sagen, wir müssen für die Zukunft Deutschlands investieren, und das funktioniert nicht mit den Regeln, die wir im Moment, was die Aufnahme von Krediten haben. Das muss geändert werden, um auf der einen Seite das Infrastrukturproblem zu lösen, Zukunftsfragen zu beantworten und die Sicherheitsfragen dieser Zeit ebenfalls zu beantworten.
Doch Politik ist keine einfache Kunst. Schon gar nicht mit einer Regierung, die sich aus drei verschiedenen Parteien mit ganz unterschiedlichen Perspektiven zusammensetzt. Andreas Audretsch macht deutlich, in was für einer schwierigen politischen Situation sich die Regierung nach dem Gerichtsurteil befand.
Wir haben in der Koalition eine Situation, in der wir mit Sicherheit unterschiedlich auf die aktuelle Lage blicken. Und in der Situation haben wir für den Haushalt 24 eine Lösung gefunden. Das war nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes mit Sicherheit schwer. 60 Milliarden Euro sind aus dem Klima- und Transformationsfonds genommen worden, die einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Trotzdem haben wir eine Lösung für den Haushalt 24 gemeinsam gefunden, und das ist auch die Prämisse für alles, was da jetzt kommt. Wir werden auch für den Haushalt 25 eine Lösung finden. Man kann nicht am Anfang der Verhandlungen sagen, was am Ende der Verhandlungen steht. Deswegen gehen wir das gemeinsam in der Koalition an, und am Ende wird eine Lösung stehen. Dennoch ist klar, dass wenn wir die größeren Linien, die größeren Zusammenhänge anschauen, dass wir die Aufgaben, die wir im Moment haben, nicht lösen werden, ohne dass wir eine Veränderung bei den Regeln der Schuldenbremse hinbekommen.
Für welche Änderungen der Schuldenbremse plädieren die Grünen? Laut Andreas Audretsch gehe es nicht darum, die Schuldenbremse komplett abzuschaffen, aber sie sollte angepasst werden.
Wir brauchen eine Veränderung dahingehend, dass wir Investitionen möglich machen, dass wir Zukunftsinvestitionen als Regel ergänzen in der Schuldenbremse. Das heißt nicht, dass man jegliches an Schuldenbremse jetzt aus den Gesetzen nehmen müsste, was im Moment da ist. Aber wir brauchen eine ganz klare Fokussierung auf Zukunftsinvestitionen. Und das muss man in der Schuldenbremse möglich machen, um die ganzen genannten Fragen zu adressieren und in die Zukunft investieren zu können.
Konkret wünschen Sie sich die Einrichtung eines Deutschland-Investitionsfonds, über den solche zukunftsweisenden Investitionen getätigt werden könnten.
Ein solcher Deutschland-Investitionsfonds hat verschiedene Vorteile. Man kann sehr transparent damit agieren. Man kann einen Wirtschaftsplan erstellen, dass man sehen kann, wo die Investitionen tatsächlich getätigt werden.
Aber wie lässt sich definieren, welche Art von Investitionen für einen solchen Fonds in Frage kommen, der außerhalb der Grenzen der Schuldenbremse platziert würde?
Wir haben jetzt schon in der Bundeshaushaltsordnung eine Definition von Investitionen. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Daran kann man weiterarbeiten und sagen, das, was die Zukunft sichert, das, was mehr in der Zukunft an Wert schafft, das ist es auch wert, dass wir jetzt investieren.
Denn wie Andreas Audretsch sagt, bringen gute Investitionen eine sehr hohe Rendite.
Das kann man im ganz Konkreten sehen, wenn man zum Beispiel sich anschaut, dass öffentliche Investitionen in Zukunftstechnologien ganz direkt hohe private Investitionen nach sich ziehen. Wir investieren in den verschiedenen Industriezweigen Geld, um die Transformation auf grüne Technologien voranzutreiben. Die Folge ist eine hohe Investitionstätigkeit von privaten Unternehmen, die um ein Vielfaches mehr an privatem Kapital dann genau an diesen Stellen investieren. Das heißt, die Rendite von öffentlichen Investitionen ist enorm. Etwas breiter gesehen, eine funktionierende Deutsche Bahn hat enorme Vorteile wirtschaftlicher Art für die Zukunft. Das heißt, jetzt nicht zu investieren, erhöht die Schulden in allen Belangen in der Zukunft in ganz anderen Dimensionen. Das bedeutet die Schulden, was das Klima angeht, die Schulden, was die Sicherheitslage in Europa angeht, die Schulden, was neue Technologien und Wirtschaftstätigkeit angeht. Das heißt, jetzt zu investieren, heißt, Wertschöpfung in Zukunft möglich zu machen. Insofern ist eine einfache Rechnung, dass man jetzt sagt, im Moment Investitionen möglich zu machen, wäre auf Kosten künftiger Generationen eine sehr simple Art, auf die Dinge zu schauen, unterm Strich falsch. Und wenn man die Rechnung richtig aufmacht, dann sieht man, dass Investitionen jetzt in Zukunft mehr Wertschöpfung und mehr Wohlstand für die künftigen Generationen hervorbringen wird.
Aber wenn es schon schwer genug war, den Haushalt bis 2024 in den Griff zu bekommen, dann wird es noch viel herausfordernder, eine Reform der Schuldenbremse zu verabschieden, die das alles möglich macht. Für eine Änderung des Grundgesetzes ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat erforderlich. Das bedeutet, dass jede Änderung der Schuldenbremse einen breiten politischen Konsens über mehrere Parteien und Bundesländer hinweg verlangt.
Deswegen ist es ja so gut, dass sich immer mehr Ministerpräsidenten der CDU auch dafür aussprechen, dass wir Investitionen tätigen müssen und dass wir in einer Situation sind, in der das mit den aktuellen Regeln nicht funktioniert, weil sie vor Ort sehen, was die Notwendigkeiten sind, weil sie Probleme zu lösen haben, die sie im Moment nicht lösen können, auch mit einer Haltung, wie sie Friedrich Merz an den Tag legt, sehen, dass das in Zukunft nicht funktionieren wird. Das heißt, es gibt sehr viel Unterstützung, sowohl in der Gesellschaft, bei Unternehmen, bei den Gewerkschaften, in der Wissenschaft, als auch bei den anderen Parteien, meistens dann, wenn sie in Verantwortung sind, also gerade die CDU-Ministerpräsidenten.
Aber wegen der noch bestehenden politischen Differenzen rechnet er nicht damit, dass eine Änderung der Schuldenbremse rechtzeitig für den Haushalt 2025 verabschiedet wird. Es wird also noch viel Arbeit nötig sein, diesen Haushalt auszugleichen.
Es ist offensichtlich, dass wir in der Koalition unterschiedliche Positionen dazu haben. Deswegen werden wir im ganz konkreten Ablauf, wenn wir uns um den Haushalt 25 jetzt kümmern, wieder an Einzelfragen eine Lösung finden. Das wird gelingen, aber das wird nicht einfach sein. Wenn man aber ein bisschen die größere Perspektive öffnet und auch auf das schaut, was in den Ländern passiert, was in den Debatten in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit gerade passiert, bin ich sehr sicher, dass wir über die nächsten Jahre eine Anpassung in der einen oder anderen Form sehen werden. Das ist dann demokratischer Prozess, das werden wir verhandeln müssen. Unser grüner Vorschlag mit dem Deutschland-Investitionsfonds und der Reform der Schuldenbremse liegt auf dem Tisch. Wir haben eine mögliche Antwort präsentiert und wir freuen uns, wenn andere Parteien ebenfalls Antworten präsentieren.
Die nächsten Monate werden zeigen, ob die deutschen politischen Parteien in der Lage sind, ihre Differenzen zu überwinden und diese Frage angemessen zu behandeln. Aber zum Wohle der künftigen Generationen, sowohl was das Klima als auch die Arbeitsplätze angeht, wollen wir hoffen, dass sie es schaffen. Wir sind am Ende dieser Folge von Böll Fokus. Wenn ihr tiefer in die Debatte um die Schuldenbremse einsteigen wollt, könnt ihr euch den kompletten Stream der Diskussionsveranstaltung kostenlos auf YouTube ansehen. Und wenn ihr mehr über die Herausforderungen der Finanzierung von Zukunftsinvestitionen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts erfahren möchtet, hat die Heinrich-Böll-Stiftung eine ausführliche Studie zum Thema veröffentlicht. Die Links zur Diskussionsveranstaltung und zur Studie findet ihr in den Shownotes. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autor dieser Folge war Kevin Kanas. In 2 Wochen hört ihr auf diesem Kanal ausnahmsweise eine Folge unseres neuen Klimapodcasts Pott der guten Hoffnung. In ihm sprechen Anna Brehm und Jonas Witsch von der Heinrich-Böll-Stiftung mit wechselnden GästInnen über den konstruktiven Umgang mit Gefühlen angesichts der Klimakrise. Der Podcast ist eine Kooperation mit dem Klima-Newsletter Treibhauspost. In die vergangenen Folgen könnt ihr schon jetzt reinhören. Ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste reguläre Böll-Fokus-Folge erscheint dann an dieser Stelle wieder in 4 Wochen. Dann wird es um die Wärmewende gehen. Mein Name ist Vincent Lindig. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.